Wir wollen still werden und miteinander beten. Vater, es ist etwas Besonderes, dass wir jetzt vor dein heiliges Angesicht treten dürfen und dir Dank sagen im Namen Jesu, dass wir uns versammeln dürfen in aller Freiheit und hineinhören, was du uns durch dein lebendig machendes Wort mitteilen willst. Darum dürfen wir dich bitten, segne unseren Bruder, schenk ihm Vollmacht des Geistes, dass er uns aus deinem Wort mitteilen kann, was wir benötigen auf unserer Pilgerreise hier in dieser Fremdlingschaft. Hab Dank, dass wir diesen Gottesdienst jetzt segnen dürfen im Namen Jesu und deinen Namen verherrlichen, auch durch unser Zusammensein jetzt vor der unsichtbaren Welt, als solche, die dem angehören, der kommende Herr ist, der Herr, der Kyrios über allem. Wir preisen dich und wollen deinen Namen über alle Namen erheben, Herr Jesus. Und nun rede du. Amen.
Ich darf zunächst nochmal alle herzlich grüßen, auch die, die von auswärts herzugekommen sind. Im Rahmen dieser prophetischen Woche habe ich heute Morgen über das Thema zu sprechen, Wasser- und Feuergerichte. Wir haben ein Lied gesungen, das da auch in diese Richtung geht. Wir müssen aber differenzieren. Das ist uns sicher klar geworden. Die Gemeinde hat noch einige andere Perspektiven und auf die werde ich auch eingehen. Aber ich beobachte auch heute, dass ein sogenanntes Evangelium verkündigt wird, das entweder nur im sozialen Bereich stecken bleibt oder nur die Bedürfnisse der Frommen betrifft und dass man gar nicht mehr auf Gerichte eingeht. Und das ist auch schlimm. Darum müssen wir uns heute Morgen mit dieser Thematik befassen. Ich möchte kurz, ehe ich auf diese speziellen Gerichte eingehe, etwas sagen über die Gründe und den Zweck der Gerichte. Darüber herrscht auch bei den Gläubigen in der Regel wenig Klarheit. Es gibt Gründe für Leiden, die unterschiedlich festzumachen sind. Ich will nicht im Einzelnen das ausdifferenzieren. Ich hatte einen Artikel in Gnade und Herrlichkeit darüber geschrieben, will nur zwei grobe Linien aufzeigen. Es ist ein Unterschied, ob ein Mensch leidet um der Sünde und des Ungehorsams willen. Ob der Mensch unter den Zorn Gottes kommt, der den Höhepunkt erreicht in den Zorneschalen gerichten. Und die dürfen wir nicht wegdiskutieren. Nur wen sie treffen, das ist eine andere Frage. Und auf der anderen Seite geht es auch in der Gemeinde um Leiden, um Erziehungsleiden, aber dann auch Leiden um Jesu Willen, Leiden um der speziellen Dienstes Willen. Merken Sie, das sind ganz andere Gründe und darum ist auch die Zielsetzung eine andere. Aber letztlich, wenn wir den Blick auf das Allerletzte, was auch in der Bibel geoffenbart ist, richten dürfen, wenn Gott einmal sein wird, alles in allem, werden alle Gerichte einen Zweck haben. Gerichte sind nicht zum Selbstzweck da. Viele Gläubige schauen das gar nicht. Da gibt es nur ein Entweder oder ein Schwarz-Weiß. Es gibt kein Gericht ohne Heil. Schon die jetzige, moderne Justiz hat immer eine pädagogische Absicht, wenn Menschen verurteilt werden und eine Strafe über diese Delinquenten verhängt wird. Und wenn schon die Menschen so human sind, Gott ist es sicher, der, ich darf es nochmal sagen, Gerichte nicht zum Selbstzweck nimmt, sondern als Mittel zu einem wunderbaren Zweck gebraucht. Wir können also sagen, Sie kennen sicher auch diesen Satz, kein Gericht ohne Heil, aber auch kein Heil ohne Gericht. Nur, das werden wir nachher auch noch hören, haben die verschiedenen Gerichte bei den unterschiedlichen Heilskörperschaften eine unterschiedliche Funktion und Zielsetzung. Und wir müssen auch die drei großen Gruppen in der Menschheit unterscheiden. Die Gerichte an den Nationen, an der Welt, ehe die Nationen zurechtgebracht werden. Sie kommen von außen und werden, wie wir das nachher hören werden, sehr schlimm sein. Und wir dürfen auch die Feuergerichte nicht bagatellisieren. Sie wissen, dass Bruder Heller mal gesagt hat, halte einmal für eine Sekunde deinen Finger in den Flammenmantel einer brennenden Kerze, dann merkst du schon etwas von Feuergericht. Dann dürfen wir auch die Gerichte, die Israel betreffen, nicht mit denen der Gemeinde vermischen. Sehen Sie, wer keinen klaren Unterschied hat zwischen der Ekklesia aus den Nationen und Israel als Volks Ganzes, wer nicht die Zielsetzungen der unterschiedlichen Heilskörperschaften kennt, der wird Leib und Weib vermengen und wird auch die Herauslösung Israels aus der Völkerwelt am Ende des bösen Äons nicht mit den Gerichtsmaßnahmen verkehren. Die große Drangsal, jene Trübsal, die in der Offenbarung beschrieben wird, jener Tag des Zorns, des Grimms, der Rache ist in den Propheten vorausgesagt und trifft primär das abgefallene Israel und bringt die Völkerwelt zurecht. Und die Gemeinde ist nicht gesetzt zum Zorn. 1. Korinther 5, Vers 9, 1. Thessalonicher 5, Vers 9 und 1. Thessalonicher 1, Vers 1. Ich werde das nachher noch an dem Typus Sodom und Gomorra, darüber habe ich hier auch schon mal gesprochen, kurz aufzeigen und beispielhaft deuten. Dass ich mit dieser Auffassung nicht allein stehe, will ich noch mal belegen durch einige Zitate aus dem Buch von Pastor Fünning, Das feste prophetische Wort. Und er sagt da schon vor 4 oder 5 Jahrzehnten, die Worte des Heilands, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Jenes Wort führt hin auf die Entscheidung am Kreuz auf Golgatha. Wer kommt also nicht in das letzte Gericht hinein und auch unter den Zorn Gottes? Wer glaubt, und jetzt sage ich es mit meinen Worten, dass Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha das größte Gericht aller Zeiten hat an sich selbst vollziehen lassen? Und weil das geschehen ist, können wir alle anderen Gerichte entsprechend einordnen. Sonst wäre das nicht zu verstehen, was heute an grausamen Dingen auf der Balkanhalbinsel passiert, in Somalia, in der auseinanderfallenden ehemaligen UdSSR und so weiter. Pastor Fünning schreibt unter dem Aspekt, weshalb die Gemeinde nicht in die letzte Drangsal hineinkommt, sondern er ist der Meinung, vor der letzten Jahrwoche entrückt wird, ist auch meine Meinung. Nach 1. Thessalonicher 5 gibt es eine klare Unterscheidung zwischen den Kindern des Tages und der Nacht. Mit all den Begleiterscheinungen, die wir auf diese beiden unterschiedlichen Zeiten hin projizieren können. Und da sagt ja Paulus, in den Versen 4 und 5. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag des Herrn wie ein Dieb ergreife. Ihr seid allzumal Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. Und da spricht er in der ersten Person Pluralis, wir. Denn jener Tag ist der Tag des Herrn und der ist identisch mit dem Tag des Zorns, der Rache, des Grimms, all den schaurigen Dingen, die da passieren werden. Und noch ein letzter Punkt, den er auch aufführt. Wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? 1. Korinther 6, 2 und 3. Wisset ihr nicht, dass wir über die Engel richten werden? Hier hat die Gemeinde sogar, wenn sie sich selbst hat durchrichten lassen, eine Richterfunktion. Und ich bin der Meinung, dass wir sogar auch bei den letzten Gerichten, wenn wir durch den Bema Christi gegangen sind, mitbeteiligt sind. Es ist doch ein Unterschied, ob ich als passiver oder sogar mitleidender um der Sünde willen hineingenommen bin in ein solches Chaos oder ob ich auf der Seite des Siegers und des Richters stehe. Wenn ich diese unterschiedlichen Positionen nicht auseinanderhalten kann, komme ich irgendwo prophetisch zumindest in die Irre. Und auch der ehemalige Baptistenprediger Malessa beschreibt das, das will ich auch noch mal zum Schluss anführen, um darzustellen, wie Männer Gottes völlig unterschiedlich von dem, was andere gesagt haben, allein durch das Erforschen der Schrift zu den gleichen Erkenntnissen gekommen sind. Er schreibt da, mit der Anzeige, dass der Leib des Christus dieser herrliche Organismus vom Herrn selber berufen wird, hat zur Folge auch Dienste des Christus. Dann ist nämlich der Fülleleib da. Alles, was der Fülle Christus vollführen soll und wird, geschieht durch seinen Leib. Der Fülle Christus hat aber in den Äonen, in den verschiedenen Heilszeitaltern, eine zweifache Dienstweise. Und nun hören Sie mal zu. Richten und regieren. Das ist eigentlich ganz gewaltig. Es ist mir im Zusammenhang mit dem Studium all der Texte, die sich auf diese Thematik beziehen, wieder deutlich geworden. Wir haben eine so gewaltige Aufgabe. Die können wir uns nicht anmaßen. Die können wir uns nur vom Herrn her schenken lassen. Allerdings auch unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Wenn wir einmal mitrichten werden, sollen wir hier selbst mit Leiden, mit Dulden. Nach 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 12. Mitherrschen, mitregieren hat Voraussetzungen. Ich will das kurz mal an meinem Beispiel darlegen. Ehe ich in die Lehrerausbildung ging und darüber mitbefinden musste, wer von den Referendaren die 2. Staatsprüfung bestand oder nicht, bis hin zu den Detailnoten, da ging es nachher um Zehntelnoten, ob einer eine Anstellung kriegte oder nicht. Es war eine hohe Verantwortung des Beurteilens und quasi damit des Richtens auf dieser Ebene. Nicht als Jurist, aber als Beurteiler. Ich habe selber vorher etwa 10 Prüfungen an mir erleben müssen, die habe ich quasi mit durchleiden müssen. Und so ist das in der Gemeinde auch. Wir können nicht, ohne selbst hineingenommen zu werden in einen solchen Gerichtsprozess, nun auf einmal meinen, das geht so ruckzuck und dann werden wir in diese Funktion hineingenommen. Die Gnade ist voraussetzungslos. Das Heil ist uns geschenkt in Christus. Aber was wir damit machen, wie wir das auswirken, das steht auch in unserer Befugnis. Ich will das an diesem einen Wort nochmal darstellen. Das kriegen wir mit der Logik nicht zusammen. Gott ist es, der in euch wirkt. Was denn? Das Wollen und das Vollbringen. Und unsere Sache? Luther hat übersetzt, wirket das aus mit Furcht und Zittern. Auswirken in der Furcht vor Gott, das ist unsere Sache. Aber die Werke sind von Gott so vorbereitet, dass wir darin wandeln dürfen und Gott bereitet uns darin vor. So, und nun greife ich 2 Gerichtsarten heraus. Es gibt ja noch mehrere. Wasser- und Feuergerichte. Zuerst zu den Wassergerichten. Wir erfahren in 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 7, dass die damalige erste Schöpfung durch Wasser gerichtet wurde, zugrunde ging. Wasser ist eine Gerichtsart, bei der eine äußere Veränderung geschieht. Nicht wie bei Feuer, eine totale. Es geht mehr um Reinigung, um Oberflächenumgestaltung. Daraus wurde ja das Tohuwabohu, und wir wissen von 1. Mose Kapitel 1, dass dann der Geist Gottes über den Wassern brütete. Und in Verbindung mit Wassergerichten, mit Reinigung, kann dann auch etwas Neues, nicht total Neues geschehen, nur relativ Neues. Denn ich stehe auch auf dem Boden dieser sogenannten Restitutionstheorie, das 1. Mose Kapitel 1, Vers 1 besagt, damals schuf Gott die Himmel und die Erde, eine wunderbare Lichtswelt, und die ging in Verbindung mit dem Fall Satans zugrunde. Das Tohuwabohu, ein totales Durcheinander, kam dabei heraus, und dann setzte eine Neuschaffung Gottes ein. Nur so viel dazu. Sie kennen ja all diese Ereignisse, die in der Genesis beschrieben werden. Dann ein zweites großes Gericht ist die Sintflut, beschrieben in 1. Mose Kapitel 7. Die Ursache für dieses Gericht wird dann in dem Kapitel zuvor dargestellt. Und wir müssen immer wieder beachten, dass solche Gerichte auch Typen für die Endzeit sind. Wenngleich globale Wassergerichte nicht mehr vorkommen, das sagt ja der Herr im Anschluss an die Sintflut. Die Erde soll also nicht mehr durch diese Wassergerichte zugrunde gehen. Aber entscheidend ist, dass die Ursache für diese Gerichtskatastrophe darin liegt, dass die Menschen sich mit der unsichtbaren Welt eingelassen haben, mit den sogenannten Söhnen Gottes. Und die haben ihre Behausung verlassen und haben Kontakte mit den Menschen aufgenommen. Ich mache einen Sprung in die Gegenwart, und das passiert heute auch wieder. Wie viel Okkultismus, Spiritismus bis hin zu den eigenartigen UFO-Phänomenen, da kann man darüber denken, wie man will, aber wenn man die Berichte derer, die Kontakte gehabt haben mit diesen UFO-Erscheinungen, ernst nehmen will, dann wird irgendwo für mich deutlich, dass es einen Einbruch der finsteren Welt gibt. Die passen sich der Technik, wie auch damals, der Technik in jener Zeit an und versuchen, die Menschen in eine widernatürliche, nicht dem Menschsein gemäße Art der Vereinigung hineinzuziehen, bis in den geschlechtlichen Bereich. Das steht ja in 1. Mose 6. Was kam dabei heraus? Die Enak-Söhne, jene Riesen, die dann auch später nochmal in einer anderen Weise in Erscheinung treten. Und da muss Gott mit der Sintflut, mit jener Gerichtsart antworten. Dann brachen die Wasser aus der Tiefe auf und von oben herab stürzten die Wassermassen auf diese Erde. Da wurde der Noah hindurch gerettet. Aber der Noah ist kein Typus für die Gemeinde, das darf ich hier auch schon mal sagen. Er ist ein gottesfürchtiger Mensch, den Gott bewahrt hat mit seinen Angehörigen. Ein jeder kann nur nach seiner Funktion und Aufgabe, die Gott setzt, gerichtet werden, beurteilt werden und steht dann allein aufgrund seines Handelns vor diesem Gott als Richter. Ein weiteres Gericht haben wir dann, das ist Ihnen auch bekannt, ich will das hier nur kurz andeuten, als beim Auszug der Israeliten aus Ägypten das Rote Meer, das Wasser, für die einen zur Rettung wurde und für die anderen zur Katastrophe. Das werden wir dann im geistlichen Bereich auch nochmal sehen, welche Funktion da das Wasser hat. Das nachfolgende Heer des Pharao kam in den Fluten des Roten Meeres um. Gerichtskatastrophe durch Wasser. Ich darf nochmal auf 1. Mose 9, Vers 11 hinweisen, dass Gott dann sagt, die Erde soll nicht mehr verderbt werden durch Wasser, aber regionale Gerichte, so wie bei den Ägyptern. Das war hin und wieder der Fall. Das merken wir jetzt teilweise auch bei den Wasserfluten. Ich habe einmal Urlaub gemacht auf der Insel Fehmarn und habe dort in dem Dorf Burg die schöne Kirche besichtigt. Und da war eine Gedenktafel angebracht, die erinnerte an eine große Sturmflut, die viele Schäden und auch Menschenopfer hinterlassen hatte. Was aber jetzt im Gegensatz zur heutigen Zeit damals typisch war, wo die Menschen noch Gottesfurcht hatten, war dies die Ermahnung zur Buße, zur Hinkehr. Da hat sich der ganze Ort, wenn nicht sogar die ganze Insel, in der Kirche versammelt, um vor Gott zu stehen. Da geht es nicht um den Glauben an Jesus Christus in unserem Sinne, sondern einfach darum, dass die Menschen durch eine solche Katastrophe noch erinnert wurden, dieser Gott redet durch solche Gerichte. Das ist heute kaum noch der Fall. Das wird entweder irgendwie wissenschaftlich, theoretisch abgehandelt oder wegdiskutiert. Und wie sieht es nachher in der Offenbarung aus, wenn die schlimmen Gerichte kommen, dass die Menschen sogar noch lästern? Das ist für mich schon auch ein Zeichen des Abfalls auf dieser Ebene. Das werde ich morgen in einer anderen Thematik noch im Gottesdienst darstellen. Nun hat das Wasser auch noch eine andere Bedeutung für die, denen das Element zur Rettung wird. Sehen Sie, Wasser ist ja etwas Lebensnotwendiges. Und die Griechen haben das zu den vier Elementen gezählt. Ohne Wasser könnten wir nicht existieren. Ich darf darauf hinweisen, was Wissenschaftler voraussagen, dass in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, wenn wir das noch erleben werden, der Kampf ums Wasser vor allen Dingen in der dritten Welt, im Nahen Osten, existenzentscheidend ist. Die Frage, wer die Golanhöhen da besitzt, hat auch etwas zu tun mit Wasserspeichern dort. Und wir hier verschwenden das Wasser. Aber nun auf einen Aspekt hinweisend. Johannes, jener Herolder, der den kommenden Messias ankündigte, predigte ja gewaltig in der Wüste und er hat eine Wassertaufe praktiziert. Und er sagt, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der nach mir kommt, mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Diese Wassertaufe ist der Bund eines neuen Gewissens nach Petrus, speziell im Zusammenhang mit dem Heil für Israel. Und nun will ich jetzt nicht pro und contra Wassertaufe, Kindertaufe, Erwachsenentaufe etwas sagen. Das hat immer nur Spaltungen gebracht. Entscheidend ist die Frage hier, ob wir durch einen Geist zu einem Leibe getauft sind. Aber wenn das Untertauchen mal auch von Paulus erwähnt wird in Römer 6, Vers 4, geht es um einen ganz anderen Sinn als das, was bei der Säuglingsbesprengung vorgenommen wird. Entschuldigen Sie, wenn ich das mal so hier sage, wir müssen biblisch argumentieren. Und wenn jetzt einer innerlich gegen mich böse wird, mich trifft es nicht, er muss ja das vor Gott alles mal selber prüfen. Es geht nämlich hier um den Zusammenhang, dass da ein Mensch erkennen soll, dass der alte Mensch mit begraben ist. Durch die Taufe in den Tod. Und ein neuer Mensch hervorkommt. Das hat eine Bedeutung vom Wort her, das kann nur im Glauben gefasst werden und ist keine magische, keine schematische Angelegenheit. Aber lassen Sie mich zum Schluss hier noch eins sagen, Epheser 5, Vers 26, die Gemeinde ist auch gereinigt und hier merken wir etwas von dem Symbolgehalt des Wortes Wasser. Gereinigt durch das Wasserbad des Wortes. Reinigende Funktion hat das Wasser. So viel zu den Wassergerichten. Die Feuergerichte werden uns etwas mehr noch beanspruchen. Und ich werde da auch nochmal große Linien aufzeigen, aus der Vergangenheit in die Gegenwart führen und auch das prophetisch noch ausdeuten. Ich habe bereits angedeutet, dass der Untergang von Sodom und Gomorra ein Typus ist. Da heißt es ja, der Herr ließ Feuer und Schwefel regnen. 1. Mose 19, Vers 24. Er selber, im Hinblick auf die Auslegung der Offenbarung, haben viele versucht, die moderne Waffentechnik, Atomtechnik, Atombomben, nukleare Spaltung mit hineinzubringen. Das mag sein, aber ich bin der Meinung, wenn das ein Typus ist, wird Gott selber, wir werden es nachher noch hören, diese Feuergerichte auslösen. David Wilkerson, eine Schwester, hat mir hier ein Buch gegeben, unter dem Titel »Lasst die Posaune erschallen«. Er ist sicher den meisten bekannt durch das interessante Buch »Das Kreuz und die Messerhelden«. Der spricht wohl auch von einem atomaren Schlag, der hat das Buch in 85 geschrieben, ausgelöst durch einen Atomkrieg, und dass dann Amerika innerhalb einer Stunde durch Feuergericht zugrunde geht. Und er sagt auch, dass Amerika ist das moderne Babylon. Die Bibel sagt wohl etwas anders. Sicher ist es so, dass Babylon als System weit Welt zu finden ist, auch in Amerika. Was ich sehr positiv an ihm finde, dass er die Sünden des amerikanischen Volkes und auch der Prediger, Pastoren, der Theologen ins göttliche Licht stellt. Gott wird selber einmal darüber richten. Aber Feuergerichte, die wir hier besprechen, sind ausgelöst von Gott selbst. Dafür noch Beispiele aus der Geschichte Israels. Wir kennen den Propheten des Feuers. Das ist der Elia. Da heißt es dann in dem Gottesgericht auf dem Karmel, Elia ruft seinen Gott an, die Baalspriester haben zu ihrem Gott geredet, welcher Gott mit Feuer antworten wird, der sei der rechte Gott. 1. Könige 18, 24. Und dann heißt es nachher in Vers 38, nach diesem Gebet, da fiel das Feuer des Herrn herab. Das Feuer des Herrn ist ein Gerichtsfeuer. Es bringt klar die unterschiedlichen Positionen zum Ausdruck. Das, was da vermengt ist, das wird im Feuer offenbar. Und es muss vergehen, was gerichtsreif ist. Elia hat übrigens dann noch einmal auf 50 Soldaten Feuer vom Himmel fallen lassen. Und er vernichtete den Hauptmann, so heißt es da, mit seinen 50 Soldaten, die nach ihm fahndeten. Ein Gerichtsprophet, der auch ein Typus ist, übrigens für die zwei Zeugen des Endes. Wir werden nachher noch hören, dass die Gleiches tun werden, auch in der Lage sind, Feuer als Gericht den Gegnern in einer so schaurigen, massiven Weise zu vermitteln, dass da Menschen zugrunde gehen. Elia ist also der Prophet des Feuergerichts. Und es ist interessant, dass der auch mit einem Feuerwagen gen Himmel fährt. Für mich also auch kein Typus für die Entrückung der Gemeinde. Wer ist denn wohl ein Typus für die Entrückung der Gemeinde? Der Henoch, der siebte nach Adam, übrigens finden Sie da. Überhaupt keine äußeren, drastischen, dramatischen Ereignisse, keine kriegerischen Erscheinungen. Da steht nichts von einem Zorne Gottes, nichts von einer großen Drangsal. Das ist doch auch interessant und für mich für diesen Typus entscheidend. Und die Zahl 7 bildet immer einen göttlichen Abschluss. Die Zahl 7 ist eine Vollendungszahl. Und da geht es allein um das, was Gott, der Herr, in seinem Vorsatz souverän für uns, die Gemeinde, auch heilsgeschichtlich bereithält. Wir machen einen Sprung in die Zeit Jesu. Wir wissen, dass da Jakobus und Johannes auch Feuer vom Himmel fallen lassen wollten. Und was muss der Herr diesen Feuergeistern sagen? Wisset ihr denn nicht, wes Geistes Kind ihr seid? Ist auch die Frage an uns. Wes Geistes Kind sind wir? Sicher ist der Herr selber auch als Lämmlein in der Offenbarung der, durch den diese Gerichte ausgelöst werden. Aber das Motiv ist ein anderes als das, was die beiden Jünger im Innersten ihres Herzens trugen. Es ist Zurechtbringung, es ist letztlich die Liebe. Und wenn das Lämmlein selbst so in der Offenbarung erscheint, dann ist für mich eins deutlich. Bei Paulus finden wir diesen Begriff ja nicht. Es bezieht sich auf Israel. Die wussten etwas um die verschiedenen Opferarten. Und das Lamm Gottes, das der Johannes sieht, weist auf den Messias hin, der für Israel zunächst starb, aber auch die Sünden der ganzen Welt trug. Und niemand wird dann, wenn die schaurigen Gerichte über diese Erde hinweg brausen, diesem Gott einen Vorwurf machen können, denn der Herr hat das selber durchlebt, durchlitten und durchstorben. Er selbst ist für uns in den Tod gegangen. Die Moslems übrigens, so hat mal jemand den Unterschied zwischen Mohammed und Jesus dargestellt. Die Moslems vergießen letztlich, wenn jemand sich nicht freiwillig bekehrt, das Blut der anderen. Und unser Herr hat sein Blut aus Liebe für die anderen dahingegeben. Merken Sie den Unterschied? Wie kann man denn bloß den Allah Gott mit dem Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi gleichsetzen? Völlige Verwirrung. Nur noch zu einigen Feuergerichten, die in der Zukunft liegen. Bei dem ersten Posaunengericht in Offenbarung 8, Vers 7 wird ein Hagel mit Feuer und Blut die Erde treffen, sodass der dritte Teil der Vegetation verbrannte. Der dritte Teil. Ich sage immer wieder, dagegen ist unsere jetzige Umweltverschmutzung, was da auch an der Natur, hier der Vegetation, in der Umwelt geschieht ein Kinderspiel. Das sind alles Vorwehen. Dann in Offenbarung 8, Vers 8 erscheint ein großer Berg mit Feuer. Er fällt ins Meer und der dritte Teil des Meeres ward zu Blut. Der dritte Teil der Menschen und der Schiffe gehen dabei zugrunde. Das könnte durchaus ein Meteorit sein. Das kann ja Gott benutzen. Entscheidend ist, dass aber Gott das auslöst. Und das müssen wir einfach sehen, dass nicht die Menschen durch willkürliche Anlässe in eigener Initiative Katastrophen heraufbeschwören können, sondern dass unser Gott der Handelnde ist. Und das macht uns getrost und froh. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und in Offenbarung 11, Vers 5 wird ja deutlich, das habe ich auch schon bei dem Prototyp Elias beschrieben, dass die zwei Zeugen ihre Gegner mit Feuer aus ihrem Munde töten können. Gewaltige Machtdemonstration. Merken wir übrigens auch, dass diese Zeit gar nicht für die Gemeinde bestimmt ist. Denn wisst ihr nicht, welches Geistes Kind ihr seid? Wir haben nicht die Aufgabe, in dieser Art und Weise mit unseren Gegnern zu verfahren. 1. Korinther 13. Oder wir lassen uns sagen, in Offenbarung 13, Vers 13, dass selbst auch der falsche Prophet, also das zweite Tier, nicht das erste, das zweite Tier ist der falsche Prophet, Feuer vom Himmel fallen lässt als Zeichen und Wunder, weil er auf diese Art und Weise legitimiert werden will.
Liebe Brüder und Schwestern, lassen Sie mich hier auch noch mal klar sagen. Zeichen und Wunder sind kein Beweis für den Hintergrund. Sind kein Beweis dafür, wer der Ursächer ist. Zeichen und Wunder kann, das merken wir hier, der Feind imitieren. Aber was kann er nicht imitieren? Die Frucht des Geistes. Darum heißt es nicht, an ihren Gaben, an den Zeichen und Wundern sollt ihr sie erkennen, sondern an der Frucht. Liebe Brüder und Schwestern, es ist mir ein ernstes Anliegen. Wir haben selbst in der Brüderkonferenz hart auch darüber diskutiert, weil es immer einige gibt, die, obwohl sie jahrelang diese Botschaft hören, nicht unterscheiden können. Da wollte mir ein Bruder klar machen, ich habe ein Bild gehabt, wie 1. Korinther 12, 13 und 14 auszulegen sind. Das muss der Heilige Geist machen. Ein Bild ist immer von diesem Kosmos, also so eine Vision. Für uns sind andere Kriterien maßgebend. Ich sage das in aller Liebe, verurteile keinen Menschen, aber die Bewegungen müssen wir doch charakterisieren. Ich möchte nicht, dass ich einmal schuldig werde, wenn ich vor dem Bema Christus stehe und habe nicht die ganze Wahrheit gesagt. Selbst auch dann, wenn einige Anstoß daran nehmen. Liebe Brüder, wenn Sie richtig stehen vor Gott, werden Sie sich nicht an dieser Botschaft ärgern. Mir kann einer sagen, was er will, wenn ich in Christus geborgen bin. Wenn es ein falsches Urteil ist, muss das der Betreffende vor Gott verantworten. Und wenn ich selber schuldig geworden bin, muss ich mich auch mal drunter stellen. Also, Fazit hier, selbst der zweite Prophet, der ja den Antichristen legitimiert in dieser Gesellschaft, kann durch seine Zeichen und Wunder die Menschen verführen. Und wissen Sie, was nachher das größte Wunder ist? Das darf ich auch nochmal in Klammern dazu setzen. Wenn der Antichrist, der getötet wird, wieder aufsteht. Und in 2. Thessalonicher 2 heißt es ja, dass die Verführung mit Zeichen und Wundern passiert. Und ich habe den Eindruck, dass wir jetzt in der Zeit leben, wo wir auch da diese Anfangsgeschehnisse registrieren. Aber die Gemeinde ist das noch Aufhaltende. Wenn die weg ist, dann werden all diese schaurigen Dinge auf der Erde passieren, die wir hier in diesen Tagen schon gehört haben. Und auch Babels Untergang, den Offenbarung 18 beschrieben wird, in Versen 17 und 19, wird durch einen Feuerbrand ausgelöst. Da stimmt es, innerhalb einer Stunde wird diese Regierungsstadt zerstört. Ich bin übrigens der Meinung, dass sie im Nahen Osten wieder auftaucht. Denn die Stadt Babel und das System Babylon ist immer im Widerspruch zu Israel zu sehen. Und zwar zu dem geistlichen Israel. Das abgefallene Israel, das haben wir gestern durch Bruder Schad gehört, ist auch meine Meinung, wird die Hure sein, die auf dem Tiere reitet. Entschrecken Sie nicht, wenn Sie Israel lieb haben, ich habe es auch lieb, aber wir müssen differenzieren. Wissen Sie, das werde ich morgen auch nochmal sagen, dass ja in der Offenbarung für das diesseitige Jerusalem geschrieben wird, es ist gleich Sodom und Ägypten. Das heißt, es kommt unter Gericht. Wenn wir in einem falschen Sinne Israel euphorisch werden und das jetzige Israel mit der Regierung, dem liberalen System hochstilisieren, dann vermengen wir auch Lüge und Wahrheit. Ich habe liebe Geschwister dort in Israel, die messianisch Gläubigen. Und es müsste klar sein, solange wir in dieser Zeit leben, dass der größte Teil der aus Israel, aus den Juden kommenden, noch zum Leib des Christus gehört. Die nächste Körperschaft beginnt ja erst, wenn die Vollzahl aus den Nationen eingegangen ist. Und wenn die zwei Zeugen auftreten, deren Ergebnis eine große Erweckung ist, da kommt eine Erweckung in Verbindung mit Israel. Wenn die 144.000 herausgeboren werden, das steht in der Offenbarung. Das ist eine andere Heilskörperschaft. Bitte, wenn da jemand anders denkt, ich denke, das ist nicht heilsentscheidend, aber auf dieser zweiten oder dritten Ebene, da können wir ruhig schon mal unterschiedlicher Meinung sein. Wir müssen aber die Zielrichtung und die unterschiedlichen Körperschaften klar auseinanderhalten. Und jetzt machen wir nochmal einen Sprung weiter. Ich denke, Sie können das verfolgen. Wenn der Herr wiedergekommen wird mit Macht und Herrlichkeit, und in der Offenbarung erscheint er ja auch in Verbindung mit Feuer, das heißt immer Gericht, wenn er sein Königreich hier gestaltet, das tausendjährige Friedensreich, dann werden zunächst all die Segnungen kommen, die heute die Menschen haben werden. Dann wird etwas wahr werden, auch von der Prophezeiung des Joel, dass der Heilige Geist auf Knechte und Mägde fällt und die Visionen und all die Dinge haben. Da steht ja in Verbindung mit dem Feuergericht. Das machen ja die Pfingstler als eine von ihnen her so geschaute Programmatik. Nein, wir müssen hier differenzieren. Feuer in Verbindung mit Gericht und den Auswirkungen liegen auf einer anderen Heilsebene und in einer anderen Körperschaft. Am Ende dann des tausendjährigen Friedensreiches, wenn Satan noch einmal, der ja in der Zeit gebunden war, losgelassen wird, kommt es zur allerletzten größten Rebellion der Menschheit. Sagen Sie, ist das zu fassen, dass nach den Segnungen, wie sie uns ja im Jesaja-Buch beschrieben werden, wie wir sie kennen aus vielen Prophezeiungen des Alten Testamentes, wo dann die Menschen älter werden, wo vegetarisch gelebt werden, die klimatischen Verhältnisse anders sind, wo es ein Friedensreich gibt, dass danach, wenn Satan losgelassen wird, wiederum die Menschheit gegen Gott rebelliert. Für mich ist das der Beweis dafür, dass die Umwandlung im Herzen geschieht und nicht durch äußere Segnungen, durch Zeichen und Wunder. Es ist ein Irrtum, wenn heute gefordert wird, Zeichen und Wunder brauchen wir, und dann wird Gott verherrlicht. Zeigt nicht die Geschichte Israels, dass es nicht so war? Und als der Herr am Kreuz hing, haben all die, selbst die auch Zeichen und Wunder erlebt haben, ihn nicht verstanden, auch die Jünger nicht. Dann wird offenbar, was im Herzen steckt. Äußere Segnungen reichen nicht, selbst wenn der Geist auf Menschen fällt. Deswegen dürfen Sie nicht, wenn einer von Geisteserlebnissen und auch von Jesus spricht, sofort meinen, da ist alles in Ordnung. Wissen Sie, dass gerade in der korinthischen Gemeinde im zweiten Brief steht, ich fürchte um euch, dass ihr einen anderen Geist und einen anderen Jesus empfangt. Da ist Jesus im Spiel, aber nur verbal. Und darum ist wichtig, dass wir das erkennen. Dann aber greift Gott selber ein, Satan wird in den Feuersee geworfen und am Ende übrigens dieses Äons wird auch der Antichrist, der falsche Prophet, in den Feuersee geworfen, während Satan während der tausend Jahre nur gebunden wird. Aber dann kommt auch dies sein Gericht. Und dann werden Himmel und Erde vergehen im Feuergericht. 2. Petrus 3, Vers 7. Und das letzte Gericht ist der Feuersee, wie er uns in Offenbarung Kapitel 20 in den Versen 14 und 15 beschrieben wird. Wenn dann das Gericht vor dem weißen Thron stattfindet und alle Menschen dort wieder erscheinen müssen, die je gelebt haben, übrigens die Gemeinde hat eine andere Funktion, die ja mitrichten wird. Wir haben eine andere Aufgabe und werden auch durch Feuer gerichtet, aber vor dem Bema Christi, da geht es nicht um verloren sein oder errettet werden, sondern darum, was wir auf dem Grunde aufgebaut haben. Wir müssen auch durch das Gericht, ich werde das nachher nochmal erläutern, aber da geht es im Gericht vor dem weißen Thron um die Frage, stehen Namen im Lebensbuch oder nicht? Und deren Namen dort nicht gefunden wurden, wurden in den Feuersee in dieses letzte Gericht hineingetan. Und wir dürfen auch diese Gerichte nicht bagatellisieren. Ich möchte nicht in dem Feuersee Gerichte durchleiden. Aber nun gibt es ja viele Gläubige und leider der größte Teil, die meinen, das wäre endlos. Endlos. Da sage ich ganz offen, dann sind die Zeugen Jehovas noch humaner, die meinen, dann wird der Mensch in diesem Feuersee, der nicht glaubt, vernichtet. Aber endlose Qual, was muss das für ein Gott sein? Liebe Brüder und Schwestern, wenn Gott von uns verlangt, wir haben es hier schon gesagt, dass wir alles glauben, alles hoffen sollen, dass wir das Böse nicht zurechnen sollen, dann wird es Gott doch wohl nicht tun. Das ist übrigens auch der zweite Tod. Und wenn Paulus in 1. Korinther 15 sagt, dass der letzte Feind einmal abgetan wird, dann wird auch der zweite Tod einmal abgetan. Das sind natürlich alles Geheimnisse, die liegen nicht so vordergründig platt da in der Bibel für jedermann zugänglich. Das hängt mit Geheimnissen seines Willens zusammen. Und wir wollen uns da nicht überheben, wenn andere das nicht fassen. Wir wollen für sie beten und wollen dann auch hier an unserem Teil dulden. Möchte Gott uns schenken, dass wir hier klare Erkenntnis haben und dass wir wissen dürfen, einmal wird auch dann dieses letzte Gericht abgetan sein. Da wird ja Gott richten nach den Werken. Er steht doch auch im Zusammenhang mit dem letzten Gericht vor dem weißen Thron in Offenbarung Kapitel 20. Einem jeden wird nach seinen Werken vergolten. Ja, wie könnte das dann aussehen? Jetzt will ich mal etwas provozierend sagen. Meinen Sie, dass dann die Hölle für die, die schlimmer gesündigt haben, auf 60.000 Grad angeheizt wird und für die anderen nur auf 2.000? Kann ich mir nicht vorstellen, sondern da gibt es doch unterschiedliche Maße, wie auch in der heutigen Justiz. Gott ist ein weiser Pädagoge und ich sage nochmal, der ein Ziel hat, auch indem er solche Gerichte vollführt. Und durch Feuer soll Veränderung des Zustandes offenbar werden. Darum muss die alte Welt hier durchs Feuer vergehen. Atomar, denke ich da. Das wird sicher so sein, dass hier eine atomare Umwandlung sich vollzieht. Das kann Gott innerhalb eines kurzen Augenblicks tun. Gott ist in der Lage zu verändern durch seine Maßnahmen. Und er wird es in Langzeitprozessen in dem Sinne tun, dass ein jeglicher in seiner Ordnung zum Ziel gebracht wird. Und nun möchte ich abschließend noch etwas über das Feuer des Heiligen Geistes sagen. In Matthäus 3, Vers 11, wir haben diese Stelle schon gehört, da sagt der Johannes, ich aber taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, wird euch taufen mit Heiligem Geist und Feuer. Also der Heilige Geist ist auch ein Geist des Richtens. Und Feuer hat eine Aufgabe zu verändern, da geht es um Gericht. Und der Heilige Geist hat als erstes die Aufgabe nach Johannes 16, die Menschen der Welt und insgesamt die Welt davon zu überzeugen, dass sie Sünder sind. Und das ist die Sünde, dass sie sich Jesus Christus nicht anvertrauen. Und wer sich ihm anvertraut, der kommt dann durch den Heiligen Geist zur zweiten Erkenntnis, dass in Jesus Christus die Gerechtigkeit ist und dass der Fürst und Gott dieser Welt gerichtet ist. Das muss der Heilige Geist bewirken, nicht irgendwelche emotionalen Dinge im Gefühlsleben. Er muss uns zu einer Umkehr bringen, wie es Paulus in 1. Thessalonicher 1 sagt. Bekehrt weg von den Abgöttern hin zum lebendigen Gott. Und das kann nur der Heilige Geist bewirken. Es hat ein Glaubensvater, der Oberstleutnant war, gesagt, das bedeutet Halt, Kehrt, Marsch in der militärischen Sprache. Das ist eindeutig. Und darum sagt dann Paulus den Thessalonichern, sie hatten große Gewissheit, nicht nur allein im Wort, sondern in Verbindung mit Kraft und Heiligem Geist. Und so wird jeder, der Jesus Christus am Kreuz in diesem Gericht erkennt, sich selber durchrichten lassen durch dieses Feuer des Heiligen Geistes. Und wenn Christus ins Herz hineinzieht, wenn Christus unsere Herzen bewohnt, ist das immer mit einem Durchrichtungsprozess verbunden. Ohne das geht's nicht. Und sehen Sie, insofern sind wir vorgezogen, dass wir das, was andere durch äußere Gerichte erleben, innerlich vollziehen lassen dürfen. Das ist Gnade. Sagen wir dazu ein Ja. Und sehen, das ist mehr noch als Reinigung, wenn der alte Mensch in den Tod gegeben werden soll und der neue Mensch lebt. Das ist ein Umwandlungsprozess. Aber ihn anschauend werden wir verwandelt, verherrlicht von einer Klarheit oder Herrlichkeit zur anderen. So heißt es in 2. Korinther 3, Vers 18. Freilich müssen wir auch sehen, wenn wir uns dann nicht durch den Geist Gottes leiten lassen, dass dann Gott auch Erziehungsmaßnahmen ergreift. Das werde ich am Montag noch ausführen, dass wir uns erziehen lassen sollen. Und wenn wir nicht uns durch seine Augen leiten, was dann? Dann können wir auch durch Züchtigungsmaßnahmen zurechtgebracht werden. Beispiel 1. Korinther Kapitel 11. Da sagt der Herr Jesus, sagt Paulus, dass die Korinther deswegen schwach, krank waren und einen vorzeitigen Tod erleiden mussten, weil sie das Herrenmahl in einer schlimmen Weise mit Dingen vermischt hatten, die ungöttlich waren. Da wurden die sozialen Unterschiede nicht aufgehoben, das Allerheiligste wurde mit den Füßen getreten. Und in der gleichen Gemeinde, die ja viele Gaben hatten, musste der Hure durch den Apostel Paulus dem Leibe nach ins Gericht gegeben werden. Satan konnte ihn schlagen, auf dass sein Geist gerettet würde. Also auch hier merken wir wieder, dass Gericht ein Ziel hat. Der ist nicht verloren gegangen. Aber er musste durch Gerichte schon hier gehen. Und darum ist wichtig, dass wir erkennen, und ich bringe das zum Schluss nochmal, vor dem Bema Christu, 2. Korinther 5, Vers 10, wo wir alle offenbar werden, da muss nach 1. Korinther 3, 11 folgende das Feuer es klar machen, ob Holz, Heustoppel oder Gold, Silber, Edelsteine. Ich habe des Öfteren schon darüber gesprochen, will aber nur kurz nochmal die Symbole deuten. Holz steht für das Menschliche, Heu für das schnell Vergängliche, Stoppeln für Fruchtleere, ohne Frucht. Der Grund in Christus war da, aber das darauf Aufgebaute verbrennt durch Feuer, durch Gerichtsfeuer. Gold, Silber, Edelsteine, Gold steht für Treue und Glauben, Silber für Reinheit und Edelsteine für Herrlichkeit. Das kann nur Gott wirken. Das Erste können wir beeinflussen. Wer einen Garten hat, nicht, der kann das jedes Jahr erleben. Aber Sie können nicht einen Goldklumpen in die Erde stellen und dann darauf warten, bis ein schöner Goldbaum entsteht. Das können wir nicht beeinflussen. Ebenso mit Silber und mit den Edelsteinen. Da sind andere Gesetze nötig. Darum will Gott, dass wir uns ständig durchlichten, durchrichten lassen. Dass wir in ihm bleiben, würdig wandeln der Berufung. Dass wir ihn anschauen, wie ich es vorhin bereits zitiert habe, und so verwandelt werden. Dass wir suchen und trachten nach dem, was dort droben ist, nicht auf dieser Erde. Dann haben wir eine herrliche Zielsetzung und dürfen wissen, der Heilige Geist in Verbindung mit seinem Wort will uns verändern in dem Sinne, dass der innere, der neue Mensch wächst und der alte im Tode gehalten wird, dass wir ablegen, was mit der alten Schöpfung zusammenhängt und anziehen, das was in dem Christus da ist. Das geht auch durch Schmerzen und durch Gerichte. Das sind aber andere Dinge als die, die die Menschen treffen, die um ihrer Unbußfertigkeit willen dann nicht nur nicht gehorchen, sondern auch noch lästern. die schlimmen Gerichte in der Offenbarung kriegen, lästern noch und gehen so in die Katastrophe, es ist eigentlich nicht zu fassen. Aber das ist das Ende des verführten Menschen. Und wer die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen hat, dem sendet Gott kräftige Irrtümer. Sogar der Lüge glaubend, dem Vater der Lüge. Und die Lüge kommt nicht plump. Satan verstellt sich einen Lichtsengel. Darum brauchen wir die Gabe der Geisterunterscheidung, damit wir unseren Herrn erkennen, sein Wort nehmen und ihm in Treue nachfolgen. Ich denke, liebe Geschwister, dass also auch so ein Thema von Wasser- und Feuergerichten uns immer etwas zu sagen hat. Wissen, dass wir nicht nur Wissen anhäufen im Hinblick auf Dinge, die kommen werden, sondern Erkenntnis bedeutet, dass wir das Wort im Herzen bewegen, damit wir selbst umgestaltet werden. Und dass wir dann unsere Aufgabe wahrnehmen können, die Brüder Fünning und auch damals der Pastor Malessa so gesehen hat, verkündigt hat, dass wir dann mitrichten. Es setzt voraus, dass wir uns selber durchlichten, durchrichten lassen. Eine wunderbare, von Gott geschenkte Verantwortung, denn alle Verheißungen sind Ja und Amen in ihm, zu seiner Verherrlichung durch uns. Wir sollen das alles mitgestalten. Es ist nicht fassbar mit dem Verstand, möge aber Gott uns die Augen öffnen für diese herrliche Berufung in Christus Jesus, allein nach dem Vorsatz des Vaters. Amen.
Lasst uns stille werden und miteinander beten. Vater, wir danken dir, dass wir wieder neu etwas erfahren durften, was uns Festigkeit gibt, dass du in allem der Handelnde bist. Dass wir nicht an dem Sichtbaren, was vor unseren Augen ist, in die Irre gehen, sondern dass wir auf dich schauen. Auf ihn, den Anfänger und Vollender, der die Schlüssel hat, der begonnen hat und der auch beenden wird. Das lass uns klar werden und festhalten in einem guten Herzen. Wir danken dir für dein Wort, das uns immer wieder erquickt und in Richtung bringt. Und lass uns da willig sein, wenn du uns in deine Zielrichtung hineinbringen willst, dass wir auch klare Gedanken haben, auch was diese Welt betrifft und was um uns herum passiert. Dass wir nicht erschüttert sind und nach Zeichen suchen, sondern dass wir auf dich schauen. So lass auch diese Stunde in uns weiterwirken. Lass uns nachdenklich werden über das, was wir gehört haben, was du uns mitteilst. Dass wir uns neu ausrichten, dass wir ausziehen, was nicht passend ist und anziehen, was uns auf unserem Weg bewahrt und behütet, dass wir eine Rüstung anhaben, deine, du treuer Gott und Vater. So wollen wir Dank sagen, Herr, für deine Liebe und Güte, die uns immer bewahren und behüten will auf unserem Weg. Hab Dank dafür. Amen.